Hochverehrte Gemeinde, Ladies and Gentlemen and everybody in between. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom End Hits Records Podcast. Dem Podcast, der so atheistisch ist, dass Leute sich nicht mal trauen zu sagen, Gott sei Dank gibt's eine neue Folge. Mein Name ist Ingo, ich mache eigentlich den Gesang bei den Donuts, bin aber von End Hits gefragt worden, ob ich diesen Podcast hosten möchte im Hinblick auf die End Hits Records Tour 2020, die da bevorsteht, wo so illustre Gäste dabei sind wie Nathan Gray mit Full Band und neuem Album, der wunderschöne Norbert Buchmacher, Swain und der wahrscheinlich netteste Mensch, den ich jemals auf Tour kennenlernen durfte, nämlich Matze Rossi. Den habe ich jetzt hier in der Leitung. Bevor ich den jetzt reinhole, liebe Leute, muss ich noch ganz kurz anschließen ans letzte Mal, wo ich ein bisschen abgelenkt und unsanft diesen Podcast beendet habe. Als ich sagte, da ist irgendwas vor meinem Haus kaputt gegangen. Und ja, es gab einen Autounfall in dem Moment vor meinem Haus. Nichts Schlimmes passiert, aber das hat mich ein bisschen abgelenkt. Also der Cliffhanger war wirklich ein echter. Er war nicht gewollt, aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Außer, ich glaube, eine Stoßstange. That aside, haben wir jetzt einen Mann da. Ein Lebemann wie nur was. Der wunderbare Matze Rossi. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Ingo. Hi.
Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist gerade, sagst du, in einem Hotelzimmer?
Ja, ganz genau. Ich bin gerade auf Tour und sitze jetzt hier in Erfurt im Hotel. Ja. Und neben mir.
Und du hast möglicherweise gleich ein bisschen rhythmische Begleitung aus dem Raum nebenan?
Ganz genau.
Denn da wird gerade mit Pressluft haben wir gearbeitet, was natürlich super ist für einen Podcast.
Wir werden sehen.
Alles klar. Mein Lieber, wir beleuchten ja im End Hits Records Podcast die Künstler, die auf dieser Tour dabei sein werden. Und bevor wir das tun, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, ne, ich bin natürlich auch gebrieft worden von Uncle M, bevor es hier also to the nitty gritty geht, bitte abonniert diesen ganzen Scheiß hier auf Spotify, Apple, Deezer und Podigy, wo auch immer ihr also den Podcast hört, damit ihr auch die weiteren Episoden nicht verpasst. Das nur nebenbei. Matze, du lebst ja eigentlich ein ganz schön beschauliches Leben. Ne? Du bist glücklich verheiratet, hast diverse Kinder, du veranstaltest so Weinfeste oder sowas. Du lebst auf dem Land und man mag es kaum glauben, du wohnst sogar auf einer Burg. Ne?
Auf einer Burgruine, ja. Und
ja, Wahnsinn. Du spielst darüber hinaus entspannte, gefühlige, weltumarmende Singer-Songwriter-Musik und ja, bist wirklich einer der nettesten Menschen, die man treffen kann. Oh. Glaubst du, jetzt mal so in Retrospektive, ja, das sieht man ja glücklicherweise nicht beim Podcast. Stimmt. Glaubst du so in Retrospektive, der junge, asselige Matze Rossi von damals aus der Zeit, als du bei Tagtraum gespielt hast, ne, hätte den jetzigen Matze gemocht?
Ah nee, der hätte ihn auf jeden Fall angepöbelt manchmal, denke ich, aber in seinem tiefsten Herzen hätte er sich wahrscheinlich immer gedacht, eigentlich ist es doch genau das Richtige und das will ich eigentlich auch machen. Da hat er aber einfach die Zeit gebraucht, um sich in der anderen Zeit noch so auszuleben, würde ich sagen, also so.
Du bist ja heutzutage wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter, also fast schon Whisky-entspannter Mensch, aber du bist nicht altersmilde, oder?
Nee, das auf gar keinen Fall.
Okay. Tagtraum war ja quasi, wenn man so will, die Schweinfutter-Antwort auf Muff Potter. Das ist in gewisser Weise auch Angry Pop Music, also treibend, angepisst, aber immer mit so einer gewissen Tiefe halt irgendwie. Ne? Beschreib dich mal als junger, asseliger Deutschpunker. Was warst denn du für ein Typ eigentlich, dass du solche Musik gemacht hast?
Ja, also das ging eigentlich los, dass mein damaliger guter Freund Bernhard und ich ziemlich angeeckt sind immer in der Schule und er dann auch aus der Schule geschmissen worden ist und wir dann zusammen ein Stück gegen die Schule geschrieben haben. Das ging so es war die fünfte Klasse damals, wir waren 11, 89 war das, 90, 89, weiß ich nicht mehr genau. Und dann ging das da einfach los und da war es halt ab da eigentlich auch so wirklich so immer einfach komplett gegen alles sein und ja, am Anfang natürlich irgendwie schon dem Ganzen so nachgeeifert, was so andere Bands irgendwie so vorgelegt haben. Waren halt immer total in diesem Deutschpunk, also erst natürlich Tote Hosen und Ärzte, aber dann in diesem richtigen.
Das war so dein Erstberührungspunkt, sag. Also ich meine, es gibt ja, also wenn du sagst mit 11 und so, das ist ja nicht unbedingt jetzt gerade das Alter, in dem die meisten halt sich schon überlegen, ich säg mir jetzt mal ein Schlapp-Iro und schneid mir Löcher in die Hose.
Nee, es ging halt einfach los, dass uns im Schullandheim damals irgendwie der eine Tutor war halt ein Punker und der hat uns halt ein Tape gegeben von den Toten Hosen bis zum bitteren Ende war das, glaube ich.
Ja.
Und Genau, und da sind wir halt total drauf abgefahren. Und dann wussten wir, wir machen eine Band, wir wollen auch wie die Toten Hosen spielen. Und ja, genau, und dann ging das einfach los. Und ja, dann halt überall angeeckt und also auch richtig krasse Sachen gemacht in den Schulen. Irgendwie so, also Tafel runtergeschraubt, dass die dann umfällt. Ein Papierkorb mit Böllern gezündet und ach, lauter so Sachen halt einfach.
Ja, warst du denn eigentlich ein guter Schüler oder war dir das eigentlich alles scheißegal?
Ich bin natürlich super intelligent, aber das war mir alles scheißegal. Ja, es ging so. Ich habe nie was für die Schule gemacht, aber ich habe mich ganz gut durchgemogelt, sagen wir mal so.
Ja. In deiner jugendlichen Sozialisation, ein bisschen später, hat ja auch vieles mit dem alten Stadtbahnhof in Schweinfurt zu tun, ne?
Genau, ja.
Ist das eigentlich so die subkulturelle Schnittstelle gewesen, wo du ja in Anführungsstrichen dann nach der Schule und so Teil dieser Szene geworden bist? Weil, also ich stelle mir jetzt so vor, ich habe mal geschaut, Schweinfurt hat so um und bei 50.000 Einwohner, wenn man so die Bronx und so noch mit dazu nimmt. Ja. Das ist ja also tendenziell schon ein bisschen eher wahrscheinlich ein bisschen ländlicher und nicht so sehr Metropole. Ne?
Total.
Das war also quasi der einzige Ort, wo man als Punker sein konnte?
Ja, genau. Also das ging eigentlich los damals in der Schreinerei zu meiner Zeit noch. Da ich weiß nicht, ob ihr damals auch gespielt hattet. Also da habe ich Rancid vor 15 Leuten gesehen damals und
super.
No Use for a Name auch vor 25 Leuten, als es losging. Vor dem NoFX-Konzert bin ich leider eingepennt besoffen.
Da ist trotzdem eine gute Geschichte, kann man durchaus so erzählen.
The Longest Line habe ich da wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, zelebriert, weil ich bin erst auch wieder aufgewacht, als die Show zu Ende war.
Ja, genau. Fantastisch.
Genau, ja, und das ging eigentlich da los, dass wir da wirklich nach der Schule hingegangen sind und da war halt die subkulturelle Szene aus Schweinfurt und die ganzen Punker und war einfach total spannend und wir sind dann relativ früh da in dieses autonome Subkulturkollektiv eingestiegen, haben da auch angefangen Konzerte zu machen und dann gab es eben den Umzug in den Stadtbahnhof, in den größeren Laden und das war eigentlich so mein zweites Wohnzimmer, also da war ich dann auch volljährig und wirklich eigentlich die ganze Zeit nur noch dort, also wir haben da die Wände rausgerissen mit, haben die Böden verlegt, haben die Anlage reingebaut und das war wirklich so meine zweite Heimat eigentlich und ja.
Ganz klassisch bei uns in Ippenbüren war es ja die Scheune, dieses Jutze, wo wir waren. Da gab es dann wahrscheinlich auch so ganz klassisch bei Shows auch so die Distros mit den Fanzines draußen und so weiter, oder?
Genau, Distros, dann Veganstände von Tierrechtlern und ach alles, also was halt so Anfang der 90er alles so Gegenstände mit Fettplatten, was man da eben so, dass man sich während den Konzerten halt auch noch mal Platten kaufen konnte, dass die ganzen Distros und die Plattenläden da waren. Green Hell waren ja auch oft zum Beispiel bei den Touren mit dabei und ach,
genau. Das war
eine wunderschöne Zeit eigentlich.
Und da hast du dich dann wahrscheinlich verstanden und zu Hause gefühlt unter Gleichgesinnten, oder?
Ganz genau. Und das Schöne war natürlich auch immer, dass immer viele Bands gekommen sind. Also das ist wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen outstanding für Schweinfurt, dass wirklich alles, was an Punk-Hardcore-Namen hat oder hatte, eigentlich da gespielt hat. Also wirklich, das ist ganz großartig.
Ja, Thema Spielen. Du musst ja dann irgendwann auch angefangen haben, so mit wirklich echt mit eigener Mucke. Du sagst, ihr habt einen Song gegen die Schule geschrieben und so weiter. Aber hast du denn Gitarre und Singen gelernt oder bist du irgendwie Autodidakt?
Nee, gelernt habe ich das nicht. Das war, also ich habe mal als Kind Klavier angefangen zu spielen, aber da hat mir meine Klavierlehrerin immer so Münzen auf die Hände gelegt und die durften nicht runterfallen. Und ich habe da relativ schnell keinen Bock mehr gehabt und hatte dann nochmal ganz kurze Exkursion in Trompete, so.
Ja.
Aber hatte ich auch keinen Bock. Und dann ging das einfach Schlag auf Schlag. Wir machen eine Band und dann, genau, Gitarre vom Scheibenputzen in der Straße von den Leuten habe ich die Autoscheiben geputzt. Und dann davon die Kohle zusammengespart, bis ich mir so ein Gitarrenset kaufen konnte für, ich glaube, das war 280 Mark, eine Gitarre, so ein kleiner Parkverstärker oder wie die hießen. Und genau, und dann ging's los. Und dann habe ich wirklich geübt, bis mir buchstäblich die Finger geblutet haben, weil wir dann innerhalb von einer Woche ein Konzert hatten bei einer Freundin am Geburtstag.
Das war dann schon unter dem Namen Tagtraum?
Nein, das war Untergang. Das war meine,
Das
war die erste Punkband, da hießen wir Untergang, genau. Und das haben wir dann, haben wir das erste Konzert gespielt und dann ging das dann Schlag auf Schlag eigentlich so. Wir waren eigentlich immer sehr aktiv und dann.
Beschreib mal Untergang so vom Sound.
Ja,
ich meine, der Name gibt hier vieles vor, aber... Ja,
stell dir Slime als 12-Jährige vor, 13-Jährige. Ja. Und ja, genau, die Springer sind schwarz-rot geschnürt, wir brauchen keinen, der uns führt, waren halt so legendäre Textergüsse, die wir da hatten. Ja.
Wahnsinn. Das heißt, musikalische Vorbilder waren dementsprechend natürlich, ja, du sagst Hosen und Ärzte, so Einstiegsdroge und genau, so weiter. Du hast jetzt gerade Slime genannt, also du bist schon eher Deutschpunk verhaftet gewesen, also Rancid hast du gesehen, auf X hast du gesehen, hast du mit dem Fuß quasi über dem großen Teich gestanden, also dass du die große Grätsche gemacht hast und beides geil fandst oder wo warst du eher zu Hause?
Das ging so Hand in Hand, also erst natürlich so Deutschpunk und es war einfach sehr nah bei uns halt irgendwie, aber dann haben mich halt Bad Religion, die No Control, die hat mich halt so gebeamt und eben auch NoFX mit diese unglaubliche Harmonien und also das vielleicht schon, dass ich irgendwo schon musikalisch eigentlich doch sehr veranlagt bin oder irgendwie, es hat mich einfach gerissen und dann wollte ich eigentlich immer sehr melodische und eher auch so, ja, um es jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ein bisschen gefühlvollere Musik machen.
Ja.
Und mir war das Phrasendreschen dann, also weil ich habe dann selber irgendwann gemerkt, das sind alles Parolen, die auch meines Erachtens Sinn haben, aber die waren halt alle schon mal gesagt und ich fand es dann viel spannender, auch ein politisches oder so ein Weltgefühl irgendwie über eine andere Art zu kommunizieren und damit haben wir dann, glaube ich, auch mit Tagtraum so ein bisschen so unsere Nische gefunden, die von vielen natürlich auch so immer ein bisschen so, oh, so immer so Emo-mäßig, so, eigentlich sind wir die Vorreiter des Emos gewesen, würde ich sagen.
So, um hier mal ein bisschen Fakten
um aufzuräumen, genau. Nein, ja, ich denke, das war einfach für mich spannender und genau, und deswegen fühle ich mich eigentlich schon immer mehr so über den Teich, so musikalisch auch, jetzt so mit dem Singer-Songwriter-Sachen auch wohler ja, zu Hause.
Und aus Untergang sind Tagtraum hervorgegangen oder habt ihr euch irgendwann aufgelöst und dann hast du dir neue Leute gesucht? Wie ist es?
Nee, das war ganz genau, also wie du sagst, wir hatten dann Untergang und haben dann praktisch nach 1,5 Jahren gemerkt oder 2 Jahren, das ist irgendwie nichts mehr so mit diesem Deutschpunk, das wurde alles schon mal gesagt und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas anderes machen und dann war Tagtraum eben auch so mit diesem Gefühl, was wir eben da so hatten, halt sich... Ja, so irgendwas flüchten halt vielleicht auch. Und das war dann, der Name war gefunden und dann ging es dann auch Schlag auf Schlag mit Demo und ja.
Alles klar. Wenn man den Whistleblowern im Internet so glauben darf, Wikipedia und solche gefährlichen Seiten, ja, dann hast du aber damals schon einige Songs geschrieben, die irgendwie aber auch trotzdem nicht für Tagtraum gepasst haben. Ist das richtig?
Ja, genau. Also es hat sich einfach angesammelt, ein großes Repertoire an Songs und die habe ich dann halt ein paar Freunden vorgespielt und Eusi meinte, das ist so gut, das muss rausgebracht werden. Habe ich dann im Endeffekt ja auch gemacht, so handgebrannte CDs. Ich habe mir dann so Brenner in meinen Computer damals reingeschraubt, als man die noch selber so zusammengesetzt hat und habe dann da nächtelang CDs gebrannt. Und dann habe ich die einfach vertickt auf den Konzerten. Es wurden dann immer mehr und ja, dann hat sich das bei Tagtraum auch so mehr oder weniger verlaufen. Der Bassist ist dann ja bei Wir sind Helden eingestiegen und bei Tele und war dann auch in Berlin. Und ja, und irgendwann war das Thema dann so durch. Ähnlich wie damals mit den Parolen war es dann so, ich habe gedacht, es passt einfach nicht mehr so gut zusammen. So wir haben alles gesagt, wir haben alles gespielt, was wir spielen wollten. Man ja auch immer sehr experimentell, trotzdem Punkrock und dem Drive, den wir so hatten. Und es war irgendwie durch und ja, und dann habe ich alleine weitergemacht und fand es damals sehr befreiend, irgendwie so reduziert.
Aber ihr seid nicht im Streit oder so auseinandergegangen. Es war einfach eine Übereinkunft dessen, okay, pass auf,
genau,
that's it, wir haben alles gesagt.
Ganz genau, ja. Das war wirklich okay. Von allen drei dann am Schluss, also als wir schon zum Trio sozusagen geschrumpft sind, haben wir dann gesagt, das war es jetzt irgendwie und jeder hat andere Prioritäten gehabt. Ich bin ja dann, aber es habe ja dann auch... die ersten beiden Kinder damals waren ja dann schon da und genau, es war dann auch alles ein bisschen ruhiger und ich, ja, hab dann eben praktisch alleine gemacht, die Sachen und es war, wie gesagt, sehr, sehr befreiend auch eine Zeit lang. Dann hab ich aber auch wieder vermisst, so alleine auf Tour immer im Zug oder im Auto. Hab dann auch wieder teilweise mit Band gespielt, wurde dann auch, ja, teilweise bei Rossi ja auch laut mit E-Gitarren und Schlagzeug richtig wieder. Hab das dann aber getrennt, indem ich dann die Bad Drugs, die Punkband, gegründet habe, wo ich mich wirklich so austob mit Radau und Lärm und Krach. Und
das heißt, du kannst im Grunde genommen dem einen oder dem anderen dann doch nicht ganz abschwören.
Nein, es ist auf jeden Fall tief in mir drin. Ich habe letzte Woche jetzt erst wieder eine Bandprobe mit Bad Drugs gehabt, 2 Tage. Und das ist einfach geil, so eine E-Gitarre. Und dann aufdrehen, Bass und Schlagzeug, dass danach dir die Ohren klingeln, das ist einfach auch irgendwie das geil immer, ja.
Ja. Du sagst, du hast dann halt sehr viel für Matze Rossi geschrieben. Ist denn das Songwriting da, hast du da aktiv drauf geachtet, dass es ein bisschen anders ist? Oder hat sich das einfach so entwickelt, wie es ist? Was ist denn überhaupt ein guter Song für dich? Was macht einen guten Song aus? Wann sagst du, okay, das ist ein Song, den möchte ich so auf der Bühne performen?
Gibt 2 Sachen. Also das eine war praktisch für mich, also wir haben ja als Band immer sehr demokratisch gearbeitet. Das heißt, einer arbeitet und die anderen freuen sich. Nein, ich hab halt die Songs angebracht und dann gab es wirklich so ein Raster, so für Tobi am Schlagzeug, das ist zu unanspruchsvoll, das ist zu gerade, ist nicht musikalisch genug, zu easy. Und da sind die einen Songs rausgefallen und dann ging es halt einfach dann, was haben die anderen dazu gefunden? Und die Songs wurden aber dann immer nochmal verändert. Und das war für mich so total befreiend, dass ich von vorne bis hinten einen Song abliefer und das ist mein Stück. Das war eigentlich so das Schönste an diesem Start in dieses Singer-Songwriter-Ding. Und was für mich die Qualität an einem Song ausmacht, ist der, dass ich, wenn ich den zu Hause spiele und dann die Kinder, also jetzt in dem Fall jetzt gerade Emil und Nora, die kriegen das ja unbewusst dann mit und dann hüpfen die durch die Wohnung und singen die Textzeilen. Und das ist irgendwie für mich so, da weiß ich so, okay, das ist genau das Richtige und das bleibt was hängen und das, ja, und dann sagen die auch immer so, spiel nochmal das Lied und können wir das nochmal hören und ja. Das ist geil.
Ich habe ja in der vorherigen Episode dieses Podcasts Nathan Gray von Boss as Fire interviewt und habe ihn auch gefragt, wie ist denn das jetzt so, wenn du aus einem Band-Kontext halt kommst und auf einmal Complete Control hast und auf einmal derjenige bist, also der alles entscheidet, der letzten Endes, es kommt keiner, der dir sagt, pass genau. mal auf, den Teil machen wir so nicht oder so. Ich habe ihn das auch gefragt, hast du tendenziell denn manchmal ein bisschen Sorge, dass du betriebsblind wirst? Also, lässt du Leute draufhören, andere Leute? Lässt du dir Input geben oder bist du schon ein Helikopterpapa, was deine Musik angeht?
Na, ich würde eher sagen, also ich, Helikopterpapa ist ein gutes Wort. Es ist auf jeden Fall so, dass ich da gerade selber viel gelernt habe. Also gerade auch ab der Zusammenarbeit mit Eusi. Also dass ich, vorher war ich eigentlich immer sehr eigenbrötlerisch und auch gerade in diesem Kontext mit Tagtraum, das hat mich wahnsinnig genervt oft, dass dann, also teilweise sehr bereichernd, aber manchmal auch so, Mann, ich habe das doch so geil gemacht vorher, warum machen wir das nicht so, wie ich das angebracht habe, so. Und ja, es ist tatsächlich jetzt so, dass ich die Songs gerne vorspiele, dann aber am Ende trotzdem es auch geil finde zu sagen, nee, das, auch wenn du das anders sagst, ich mache das so, wie ich das will. Aber auch tatsächlich, weil ich jetzt echt auch mit ganz tollen Musikern zusammenarbeite, wie mit dem Martin Stumpf, der bei mir Kontrabass spielt, oder mit dem Uwe Bräunig, dem Schlagzeuger. Und wenn die mir dann sagen so, ey, pass mal auf, ist auch eine ganz andere Art als früher, als man da so involviert war in der Band, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, diese Sandkastenbands, wenn das wirklich so Freunde sind, und dann bringt jeder so seinen Teil mit rein und es ist ihm so wichtig, dass jetzt da Tobi zum Beispiel irgendwelche Synkopen oder Double-Bass-Schläge spielt. Und für mich ist einfach nur halt puff, zack wäre und er machen möchte, so, ja. Und diesen Fight, den man so in der Band so auslebt und das ist jetzt auf eine ganz andere Art, weil die sind alles totale Profimusiker, die spielen mit Hinz und Kunst zusammen und dann sagen die einfach, also ich fände an der Stelle das gut oder das gut und denen ist auch völlig scheißegal, ob ich sag, das möchte ich so machen oder das möchte ich nicht machen, weil... Ja. Das ist einfach nur von denen einfach so ein Ästhetik oder eine Idee. Und das ist kein Input, wo die sich selber praktisch verwirklichen. Ja, und da lerne ich irgendwie gerade ganz viel, auch Sachen so zuzulassen und auch tatsächlich auch wirklich andere Musikrichtungen als die, die ich höre, mir da so Facetten rauszuholen. Also es wird bestimmt nicht sein, dass ich jetzt irgendwelchen Free Jazz in meine Sachen einbaue. Aber so Elemente zu verbinden ist, was ich jetzt so mitbekommen habe, oft so das, was es für Leute auch tatsächlich dann so interessant macht. Also wenn ich mir jetzt The Clash angucke, die ja wirklich so Punk, Reggae und alles also so krass miteinander verbunden haben, aber trotzdem so ihre eigene Musik gehabt haben.
Ja.
Und da finde ich jetzt gerade total spannend, so meine neuen Songs so zu arbeiten. Das war jetzt auf der letzten Platte schon, ging es schon so in die Richtung. Aber jetzt, glaube ich, mit der neuen wird es nochmal ein ganz spannendes Abschnitt werden, ja.
Helfen dir denn, ich erinnere mich dran, wir haben ja jetzt schon diverse Shows auch mal so zusammengespielt. Wir waren ja auch zusammen auf Tour und so. Und ich erinnere mich immer sehr gerne dran, dass du dann zum Teil auch echt einfach morgens mit deiner Akustikhake irgendwo in der Ecke gesessen hast, hast vor dir ein halbes geschmiertes Brötchen liegen gehabt und hast dir so überlegt, ach, heute könnte ich mal den und den Song covern. Ja. Und dann sitzt du da und holst dir meinetwegen so einen Punk-Gassenhauer wie Filmriss von Knochenfabrik raus und stülpst dem quasi ein akustisches Gewand über. Hilft dir das auch, also andere Songs zu sezieren von anderen Künstlern, um rauszufinden, was deine Musik braucht?
Ja, ganz genau. Das ist auch was, woran ich mich jetzt eher traue, weil früher hatte ich da echt immer ein Problem, weil ich einfach das nicht verstanden habe, was die anderen Leute gemacht haben. Und jetzt sehe ich da, was da für Harmoniewechsel drin sind und finde es total spannend, über den Akkord den nächsten Akkord zu machen oder auch textlich, wie die arbeiten. Und das mache ich in letzter Zeit sogar sehr, sehr oft und habe auch eigentlich die Idee gehabt, mal so ein Punk-Classic, mein Lieblings-Punk-Song, also von Fugazi, Knochenfabrik, was weiß ich nicht, Slime, NoFX, Bad Religion, das als Akustik-Song, als zu verrossi ihn, so, keine Ahnung, wie man das sagen kann. Mal gucken, ob der Oisi Bock drauf hat, mit End jetzt, dass wir so ein Album mal machen.
Jetzt hat ja Punk and related, sag ich mal, hat ja eine ganze Menge mit einem gewissen Ethos zu tun, mit einer gewissen Haltung, mit einer Ansprache und so weiter und so fort. Und klar, wenn man irgendwie so aus einem Deutsch-Punk-Kosmos kommt, eben aus so einer Subkulturschnittstelle wie dem alten Stadtbahnhof, aus diesem Umfeld und so weiter, so ähnlich wie Euse in Zwiesel, in diesem genau. Jugendcafé sein Ding hatte und so weiter, oder wir mit dem Jutze in einer Scheune, da ist es ja dann doch schon eigentlich ist das ein mutiger Schritt, wenn man dann hingeht und eigentlich Texte schreibt bei ruhigeren Songs, die, naja, sagen wir, gefühlig, melancholisch eher sind und gar nicht so sehr Zeigefingern oder Mittelfingern. Also, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, absolut. Also, und das war auch, also schon immer bei uns so das Ding, so dass ich das. Ja, also ich denke schon, dass es ein mutiger Schritt ist und was Besonderes ist. Aber ich will es jetzt nicht so in den Himmel loben, dass wir das so diesen Schritt gemacht haben. Haben ja auch andere Bands schon gemacht. Aber für mich war es auf jeden Fall. Oh, hörst du sie? Hinten
die. Ah ja, da sind sie.
Genau, die waren aber
herzlich
ganz
willkommen, die Bauarbeiter.
Die haben sich wirklich dran gehalten. Die haben ja geklopft. Bitte könnt ihr. Ich muss ein ganz wichtiges Interview mit Ingo machen. Und da hat er gesagt: Ja, oh, okay. Aber jetzt müssen sie arbeiten. Was wollte ich jetzt sagen gerade? Das ist
Mut
spannend.
Bedarf
ja, genau, ist, Mut, genau. Ich empfinde es schon als mutig, weil man macht sich ja irgendwo schon blank und ich glaube, im Grunde sind eigentlich alle, also wie soll ich sagen, also man kriegt ja schon sehr viele Anfeindungen dann teilweise, dass man sagt, oh, so, das ist zu emo oder irgendwas, keine Ahnung, und immer dieses Gefühlvolle, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist dann immer so, ich habe diese Erfahrung ganz oft gemacht, dass irgendwelche Frauen mit ihren Männern dann da sind und die müssen sich das Konzert dann angucken, weil die Dame das sich anschauen möchte und mit das Konzert erleben möchte. Und danach kommt dann immer sowas so, es war ja doch viel besser, als ich eigentlich gedacht habe und so. Und,
das heißt, also würdest du konstatieren, du hast eher ein weibliches Publikum, ist es das, ja?
Es war eine Zeit lang eher weiblich, aber jetzt ist es wieder eher sehr, sehr gemischt. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Ja. Und also, aber es war zu Beginn, also vom Wechsel von Tagtraum zum Solo-Ding, war es schon ein hoher weiblicher Anteil, muss man sagen.
Okay.
Vielleicht, weil ich da noch viel Klavier gespielt habe. Vielleicht sollte ich wieder mehr Klavier spielen. Ja, okay.
bei all den Texten, also bei aller Gefühligkeit, bei aller Melancholie und so weiter, habe ich trotzdem so das Gefühl, dass da bei jedem Song irgendwie immer mit so einer leichten Träne im Knopfloch immer so ein hoffnungsvoller Unterton bei dir dabei ist. Du gehst Themen die eine gewisse Schwere haben, trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit irgendwie an. Man hat so das Gefühl, du lebst gerne. Also so bescheuert total. Das jetzt klingt erstmal. Ja. So ein Song wie über das eigene Begräbnis schreiben. Ja. Und alle Leute kommen zusammen und haben eine schöne Zeit zusammen. Ist dir das wichtig? Also achtest du aktiv drauf, dass der hoffnungsvolle Unterton bleibt?
Also es ist nicht so hin, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt muss ich den hoffnungsvollen Unterton irgendwie betonen und hervorheben. Aber es ist schon so, dass ich würde mich selbst als melancholischen und auch oft traurigen Menschen so sehen. Ja, also, ja. Aber ich habe trotzdem, wie du sagst, eine unglaubliche Freude am Leben. Und habe mir das ein bisschen auch vielleicht schon auch antrainiert, in allem, wirklich in allem, was Gutes zu sehen. Auch wenn es mich in dem Moment total fickt oder was auch immer, dass ich trotzdem was Positives drin sehe. Also wenn ich auch so zurückgucke mit allen Schicksalsschlägen, die man so hatte oder schweren Entscheidungen oder Sachen, Tatsachen, vor die man gestellt worden ist, ist trotzdem aus allen Sachen bin ich stärker oder mit einer positiven Lebenseinstellung rausgegangen. Und ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Leben, dass man sich einfach wirklich vor Augen hält, dass es immer weitergeht. Und das möchte ich auch gerne, also das trage ich gerne nach außen und merke auch, dass es ganz vielen Leuten, die Musik hören, auch gut tut. Also das ist ganz oft, dass ich das höre, so wie viel Kraft die Lieder geben. Und das finde ich total schön, auch dass da so eine richtige Community auch da so ist zwischen den Leuten, die dann auf ein Begräbnis von der Mutter, wenn ich mal sterben muss, hören, ja, oder das ist, die schreiben mir das dann und ich denke mir so, wow, ey, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes und Großartiges, dass ich das so machen darf und dass die Menschen das auch mit mir teilen, also so ein Geben und Nehmen, ich teile mit denen, die teilen mit mir und das ist echt wunderbar, also.
Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus, also wenn man sich so deine Live-Shows anguckt, also ganz besonders, wenn du wirklich einfach nackt dastehst und du gehst quasi mit der Akustikgitarre als Feigenblatt auf die Bühne und bist ansonsten, und du machst dich ja wirklich nackig, das muss man ja echt mal sagen. So. Ja, ja. Dann hat das Ganze aber trotzdem wirklich einen sehr, sehr großen Unity-Faktor. Also eigentlich das, was man so von Punk-Shows sich gar nicht wünschen würde. Natürlich wirklich weniger mit so einem angepissten Grinsen, sondern eher wirklich mit einem, also das hat so ein bisschen was von einer sehr, sehr, sehr gefühligen Voodoo-Zeremonie, weil da sind irgendwie am Ende des Tages sind ja alle dabei und alle singen dann wirklich mit und das, du kommunizierst ja viel mit den Leuten und so weiter und so fort, ne? Du hast ja auch diese Musik ist der wärmste Mantel, diese Live-Platte rausgebracht, ne? 2018. Würdest du sagen, näher kann man dir gar nicht kommen? Also, weil ich habe so das Gefühl, so wie du auf der Bühne bist oder so wie wir beiden jetzt sprechen, das ist eigentlich ein und dieselbe Person. Aber wenn man Krach hinter sich hat oder man kann ja sich selbst gut in Krach verstecken. Mhm. So. Sind ja die ruhigen Töne, die im Grunde genommen erstmal wirklich den Unterschied machen. Also laut kann jeder, leise können die wenigsten. Spiegelt dich dieses Album denn vielleicht sogar am besten wieder, dieses Live-Album?
Ja, muss ich schon sagen. Also ich bin auch echt sehr glücklich mit diesem Album. Und das ist also auch so diese zwei Konzerte, dieser eine Abend, an dem wir diese zwei Konzerte gespielt haben. Das war echt, also da haben wir wirklich so ein Zeitdokument eingefangen, wo ich sagen kann, das ist genau das, was ich eigentlich machen will. Also so, und auch das, was ich nach außen tragen möchte. Und ja, also wie du sagst, das ist ein nackter Matze. Ich weiß nicht, ob man sich bei dem Bild jetzt das möchte, dass der da steht. Aber
das ist ein schöner Mann, das kann man durchaus so sagen. Was macht denn für dich den perfekten Live-Moment aus? Also gibt's diesen einen Moment auf dem Konzert, auf den du hinarbeitest oder so? Also hast du eine Idee davon, wie so ein Abend am Ende der Show aussehen sollte?
Nee, gar nicht. Das habe ich mir auch voll abgewöhnt, weil es immer in die Hose geht. Und deswswegen schreibe ich auch keine Setlisten mehr. Ich spiele ja tatsächlich wirklich, ich gucke die Leute an, die meistens sieht man ja wirklich nur diese ersten drei Reihen, je nachdem, wie das Licht halt ist. Und ich gucke die Leute an und dann spiele ich den Song, der mir als erstes dazu einfällt. Und deswegen gibt es immer eine andere Setliste pro Abend. Und das ist jedes Mal eine andere Magie. Und ich ich spiele halt auch einfach wahnsinnig gerne live. Und wenn dann die Konzerte, also wenn die Menschen dann mitsingen und es ist vielleicht auch gar nicht so dieses Gefühl, so ich liefere jetzt ab, sondern wenn ich so merke, da hat sich jetzt was bewegt bei denen, die jetzt da waren und die gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich glaube, das ist so das, was ein gutes Konzert für mich ausmacht. Also jetzt gestern haben wir zum Beispiel in Erfurt in einem Museumskeller gespielt. Und das ist auch so ein alter Gewölbekeller, passen so 150 Leute rein, war total voll, ausverkauft. Und dann, ja, und dann ich spiele auch immer gerne im Publikum. Das ist ja so von Straßenmusik, was ich auch total gerne mag. So, weißt du, so einfach, keiner kennt dich auf der Straße und du spielst und dann bleiben die Menschen stehen. Und du siehst so in den Blicken von denen so, okay, dann nehme ich mir was mit, wenn es auch nur eine Zeile ist oder wie auch immer. Und das, wenn ich dann da im Publikum spiele, so, das ist schon echt magisch. Also da vielleicht ist, ich arbeite nicht darauf hin, weil ich manchmal spiele ich es auch nicht im Publikum, was jetzt nicht für die Leute heißen soll, die ein Konzert erlebt haben, wo ich es nicht im Publikum spiele, dass es dann nicht gut war, aber das ist so ein ganz besonderer Moment für mich und ich, ja, mal gucken, wie das so weitergeht, ja.
Also ich habe immer so das Gefühl, dass du sehr mit dem Publikum zusammenspielst. Und also es mag jetzt ein bisschen klebrig klingen, aber das Publikum wird ja irgendwann so ein bisschen auch so deine Backing-Band. Weißt du, so die Chöre, yeah, die du denen vorgibst, die das mitsingen und so weiter und so fort. Ne? Hast du denn schon mal im Gegenzug auch erlebt, dass du gegen ein Publikum spielen musstest?
Ich erinnere mich an das schöne Konzert, an das Jack, glaube ich, war es, in Osnabrück im Rosenhof. Da ist es ja auch so, dass es nach hinten die hintere... Obwohl, das war nicht beim Jack, das war in Bremen, glaube ich, im Schlachthof, oder? Da war es ja, so, da war die erste, also unten das Publikum, das war total super, aber man ist auf Kopfhöhe quasi mit den oberen Reihen und die waren alle am Saufen, Bier bestellen, was weiß ich nicht. Und danach kamen auch viele, ey, es war voll geil und ich stand da hinten und du hast alles gegeben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, aber also da hatte ich seit langem mal wieder das Gefühl, nicht gegen, aber ich muss auf jeden Fall mehr schreien und Gas geben, so, damit ich gehört werde. Und das finde ich eigentlich, ist auch wichtig, muss man ja auch immer machen. Also, dass man mal lauter ist als die anderen. Wie zum Beispiel jetzt im politischen Kontext gerade mit AfD und Nazis zum Beispiel. Also, nicht, dass ich die Leute jetzt damit vergleichen will, oh Gott, jetzt habe ich über einen Scheiß geredet da. Aber du weißt, was ich meine, dass man einfach laut ist, muss auch manchmal sein. Und wie man mit den Sachen arbeitet, es kommt drauf an, ob man jetzt... Manchmal mache ich auch so, dass ich wirklich dann vom Mikro weggehe und ganz leise spiele. Aber das könnte ich mir jetzt zum Beispiel bei einer Show mit euch zum Beispiel nicht leisten, weil die Leute sind ja wegen euch da. Und dann ist es natürlich heikel.
Jetzt hast du gerade wirklich auch so die derzeitige politische Lage oder die Weltlage und so ein bisschen angesprochen, ein bisschen angerissen. Und natürlich hat Punk ja eine ganze Menge mit Anti-Haltung und so zu tun. Konterkariert das möglicherweise deine Songs zu hart? Sagen wir, wenn du im Live-Kontext wirklich sehr, sehr, sehr schöne, gefühlige Songs spielst, hast du trotzdem das Gefühl, du musst rausgehen und den Leuten halt irgendwie auch eine Message mit auf den Weg geben? Und kannst du das verweben, also deine jetzigen Songs mit einer wirklich klaren Punk-Message zwischendurch? Geht das?
Also für mich geht es insofern, dass ich praktisch mit meiner Person, also ganz klar zum Beispiel denke, ich muss nicht mehr sagen, Nazis, verpisst euch, ja, auf der Bühne, weil ich denke, das ist eine ganz klare, tiefe Einstellung, dass man einfach so ein menschenverachtendes Gedankengut einfach nicht hat, also dass das nicht geht einfach. Und ich war oft ganz erschrocken, wenn Leute mit einem bösen Onkels-T-Shirt auf meinen Konzerten waren. Die habe ich dann auch explizit angesprochen. So, sag mal, wie geht es bei dir, dass du diese Musik auf dem T-Shirt trägst und meine Musik auf ein Konzert von mir gehst? Ja. Also da bin ich dann auch so aktiv, dass ich da hingehe und sage, wie geht es? Also früher als Punker wäre ich zum Beispiel hingegangen, hätte mir das T-Shirt runtergerissen oder den Patch oder sowas. Ja,
ja.
Aber ich meine, wenn der da tatsächlich, also wenn der, also ich kann es immer noch nicht verstehen, der hat es mir erklärt, aber ich habe es immer noch nicht verstanden eigentlich. Also
jetzt hast du gerade gesagt, früher als Punker hätte ich. Bist du denn heute keiner mehr?
Ja, also ich, doch, ich bin eigentlich schon noch Punk, doch, würde ich schon sagen. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht das Bedürfnis, dass ich Ich würde tatsächlich, wenn jemand mit einem klar faschistischen Patch oder sowas auf einem Konzert von mir tatsächlich wäre, dann würde ich den auf jeden Fall des Raumes verweisen lassen, okay, und auch ja, tatsächlich mit aktiv mitmachen, wenn da sozusagen jemand da sich da aufhält. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich, also mit jemandem, der als auf dem Konzert, wie zum Beispiel das mit dem bösen Onkels-T-Shirt, der hat dann, mit dem habe ich drüber gesprochen und der hat halt mir gesagt, dass er noch nie drüber nach, er wusste gar nicht, dass diese Band früher einen rechtsradikalen Hintergrund hatte. Und mit dem habe ich drüber gesprochen. Ich hoffe, der hat sich dann noch informiert und kommt dann davon irgendwie weg oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ja natürlich auch nicht so oft, dass jetzt auf einem Konzert von mir jemand so rumläuft, ne? Aber jetzt im Stadtbahnhof, wenn da irgendwelche Sachen sind, bei Agnostic Front zum Beispiel, wenn da welche sind, dann ist der Steffen von Navigator Productions, der ist ja dann auch, da muss man ja nur sagen, ey, Steffen, guck mal da, und dann sind sofort die Securities da und die sind draußen, also es geht nicht. Klar für mich, ja, auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, yeah, okay. Kommen wir noch mal kurz so zu laut und leise und so weiter. Wie schlägt denn dein Herz jetzt eigentlich? Laut oder leise? Also du sagst, du machst ja beides. Du machst ja Bad Rocks auch immer zwischendurch mal wieder, um so ein bisschen die Rübe frei zu pusten. Aber ja, ist denn der Mazzo Rossi eher ein leiser Typ oder ist der ein lauter Typ?
Also wenn du mich so fragst, würde ich sagen, also dann bin ich eher Akustikgitarren. Und das andere ist wirklich so ein... Das Akustikgitarren ist so meine Leidenschaft und das, was ich mit voller Inbrunst mache, und das andere eigentlich auch, aber das schaffe ich nicht so oft, weil mir die einfach, weil das Laute mich auch einfach auch kaputt macht auf Dauer. Also das ist, ja, muss ich einfach sagen, also da bewundere ich echt so Sachen wie Motorhead, die das bis zum Ende voll und ganz ohne ja, ohne Abstriche einfach durchziehen. Ja. Aber das würde vielleicht auch... Ich habe jetzt mir auch sowas wie du hast, so diese In-Ear-Dinger gekauft, und ich fand das jetzt bei den letzten Proben total entspannt.
Ja.
Das ist nicht so ganz krass. Ich bin wirklich sonst nach. Wir sind auch wirklich. Wir spielen alle auf Rechtsanschlag. Unser Schlagzeuger ist so laut, dass ich da jedes Mal mit dem Höllenklingeln 4-5 Tage nach Hause gegangen bin. Und das war jetzt das erste Mal auf jeden Fall so, dass wir mit diesem In-Ear gearbeitet haben. Und da war das Klingeln auf jeden Fall danach angenehm. Also sagen wir mal so.
Ja,
ja, also dieses Punkrock-Flew ist auch für mich wichtig, aber es ist auf jeden Fall, mir ist es Akustik, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall akustisch und Rossi im Vordergrund.
Und spielst du lieber alleine oder mit Backing Band?
Auch unterschiedlich. Also es hat beides total magische Momente, und aber da muss ich sagen, das ist für mich der pragmatische und auch der finanzielle Aspekt einfach der, dass ich halt, wenn ich alleine bin, einfach mehr bei rumkommt und ich, ja, eigentlich zum Großteil von der Musik lebe.
Und du bestreitest damit schon deinen Lebensunterhalt.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe noch eine Stelle jetzt als Dozent noch, aber das ist also mit 8 Wochenstunden, also das ist ganz gering. Das ist so wirklich so, um die Basics abzudecken. Aber
ja,
wir leben eigentlich, also klar, Miriam natürlich arbeitet auch, aber ein Großteil ist schon die Musik. Die
als Dozent für Musik oder was ist es?
Nee, Dozent für Sozialpädagogik. Ich unterrichte, angehende Erzieher und Erzieherinnen.
Alles klar. Jetzt Gedankenspiel. Wenn die Finanzen beiseite wären und du könntest dir einfach deine Backingband zusammenstellen aus egal welchen Musikern, und die wären dabei, wer wär's?
Das ist natürlich echt hart, ne? Ich würde auf jeden Fall, also ich würde ganz gern den Wen würde ich denn das annehmen? Also ich würde auf jeden Fall...
Du darfst jetzt aus dem Vollen schöpfen. Du darfst auch, also wirklich, also visionier jetzt mal rum, ohne dass du rot wirst. Also stell dir vor, alle würden ja sagen.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil als Backingband die Leute zu verheizen, aber ich würde es jetzt einfach mal sagen. Also ich würde gerne mit dem Ben Gibbard auf jeden Fall mal gerne einen Song spielen, also machen.
Ben Gibbard, Postal Service.
Genau, der soll Gitarre spielen. Dann würde ich ganz gerne Norah Jones am Klavier haben.
Ah, wunderschön.
Und jetzt überlege ich gerade natürlich, ob ich jetzt hier am Schlagzeug ist natürlich für die Musikrichtung jetzt bei Rossi ist falsch, aber Travis von Blink, den finde ich natürlich einen grandiosen Schlagzeuger, aber der würde da nicht so gut hinpassen eigentlich. Und da würde ich tatsächlich einfach auch, also so das spiegelt vielleicht auch das ein bisschen wieder, was, wie ich halt auch bin. Da würde ich halt tatsächlich mit denen arbeiten, mit denen ich arbeite. Und das ist der Martin Stumpf am Bass, ein ganz begnadeter Kontrabassist ist, Bassist ist, und einfach mit dem Uwe Bräunig am Schlagzeug. Das sind, also die beiden sind jetzt auch keine Namen, vor denen man sich also verstecken muss, also die man verstecken muss, sondern das sind auch aktive und krasse Leute, und mit denen würde ich eigentlich wirklich gerne arbeiten. Also das, ja.
Das ist ein großes Lob für die Leute, die wirklich dabei sind auch.
Ja,
ne?
Doch. Sind echt super.
Ja, ist doch toll. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du eine Backing-Band hast, auf die du dich verlassen kannst irgendwie. Und dass du nicht mit Leuten zusammenarbeitest, die sich wie ein Kompromiss anfühlen. Weil das sollte es ja niemals sein, nee, genau. Auf der Bühne, ja, und auch, ja, im Studio nicht. Ja. Lass uns mal über Studio und Releases und so mal ganz kurz, ja, reden. Also Dancing in the Dark Records, das war ja damals im Grunde genommen so die Vorform von dem, was Endhits Records,
genau,
geworden,
ja,
ist. Ja. Du kennst Euse schon ewig und drei Tage, oder?
Mhm. Ja.
Was sind so deine frühesten Erinnerungen an Euse und so die Zusammenarbeit oder die Freundschaft, die ihr habt?
Oh. Also auf jeden Fall in Zwiesel in dem Jugendcafé, da haben wir mit Tagtraum immer gespielt, und da war der Euse dann auch immer da, und der war so, also die erste Erinnerung, die ich an ihn habe eigentlich so, die ich konkret immer mit Euse verbinde, ist, als er mir das Tape von Boys It's Fire vorgespielt hat in der Wohnung bei seiner Mama, also bei seinen Eltern damals. Und da ist er wie ein Topsball durch dieses bayerische, gutbürgerliche Wohnzimmer getopst. Und hat die so abgefeiert, und ja, das ist eigentlich so die Erinnerung, die ich immer, wenn ich an Euse denke, ist das, da sehe ich ihn eigentlich jetzt immer noch als diesen kleinen, also er ist ja ein großer, schöner, starker Mann. Aber ich habe ihn damals als wahnsinnigen, also er war immer sehr aktiv, und wow, und dann immer dieses Grinsen und dieses Schelmische, und ja. Einfach ein ganz guter Typ einfach. Und, ja.
Wie viel Wert legst du denn auf Euses Meinung, wenn es jetzt um ein Release über Endhits geht? Also inwieweit ist Euse denn wirklich, oder sind Endhits als solches jetzt mal involviert in dem, was da am Ende rauskommt bei einem Mazzarossi-Release?
Also musikalisch ist er gar nicht involviert. Da schicke ich ihm zwar immer Sachen, und dann sagt er so, oh, das ist toll, das findet er super. Und frage ihn halt so Sachen, bei denen ich, wo wir vorhin das Thema ja hatten, wo ich so ein bisschen am Zögern bin, weil ich jetzt auch viele politische Songs geschrieben habe und das eben nicht klar parolenmäßig mache, sondern alles, ja, diffus ist nicht, aber also ich habe da einfach, wollte einfach so eine Rückmeldung von Euse, und hat er gemeint, das findet er sehr gut, und das ist mir seine Meinung auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig.
Ja.
Aber er selbst sagt, musikalisch kann er mir da nie was sagen, und da habe ich auch nie den Anspruch gehabt. Aber es ist einfach so eine Meinung von einem guten Freund, was er dazu meint. Und eigentlich habe ich einen totalen Freifahrtschein bei Euse. Der sagt dann, das ist eh geil, und mach mal. Und ja.
Jetzt ist ja in einer perfekten Welt, ist ja so die Entscheidung, zu einem Label zu gehen, statt alles komplett DIY zu machen, hat ja eine ganze Menge so mit Arbeitsauslagerung oder Outsourcen, wie die geilen PowerPoint-Menschen, yeah, das bestimmt nennen würden, zu tun und so. Das hat aber ja natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass du möglicherweise auch jemanden involvieren möchtest, um eine Art gesundes Wachstum herzustellen, um das in Anführungsstrichen die Kampfzone zu vergrößern. Yeah. Also den Mazzarossi einfach ein bisschen größer werden zu lassen. Networkst du oder networkt ihr ganz aktiv? Ist das was ihr verfolgt, oder bist du so gelassen, weil du wohnst auf einer Burgruine? Was soll jetzt noch kommen?
Also ich networke schon, also diese Instagram- und Facebook-Geschichten, und das auch auf einer sehr, ja, würde ich sagen, auch auf einer sehr nahen und zwischenmenschlichen Ebene. Also ich versuche wirklich alles selbst zu beantworten. Und aber die meiste Arbeit macht eigentlich da wirklich dann auch Mirko und Euse, die auch damals... Das war ja auch der Grund, dass die beiden gesagt haben, so, Mats, wir müssen jetzt mal gucken, du machst das jetzt schon so lange und das ist alles geil, aber wir müssen das mal nochmal in anderes Scheinwerferlicht setzen. Und da kam ja dann die Anfrage von Euse, ob er nicht die nächste Platte macht. Und da habe ich dann auch lange überlegt, aber war total begeistert erstmal, dass er das natürlich machen möchte. Hatte aber halt so Sorgen, wie wird es dann? Und aber als Euse gesagt hat, du machst alles wie immer, wir sagen dir nur an manchen Stellen, da könntest du das praktisch machen, oder wir ziehen für dich Sachen an Land. Und das ist dann ja auch tatsächlich wirklich passiert, dass ich dann ja, mit Chuck Reagan die Tour zum Beispiel, mit Northcote, dass Eusi mich bei Grand Hotel zum Booking untergebracht hat. Das sind einfach so Sachen, da habe ich früher selber nie dran gedacht, weil ich halt immer gemacht habe, ich mache meinen Scheiß alleine und fertig. Und das ist wirklich sehr, sehr bereichernd gewesen und auch hat auch wirklich so explosionsartig für mich das Spektrum erweitert. Also das ist wirklich super gewesen.
Ja, klasse. Gibt's denn überhaupt, wenn du jetzt mal so zurückblickst, du hast echt, also du machst ja ohne Umschweife, kann man das ja sagen, ähnlich wie bei uns, länger auf diesem Planeten Musik als nicht. Also dein Leben ist ja schon sehr, sehr, sehr geprägt von all dem, was 6 Seiten hat, was irgendwie, wo man am Abend noch einen Gin Tonic drauf gießt und ja, was weiß ich was. Oder, ne? Gibt es Entscheidungen, die du trotzdem bereut hast in all der Zeit? Also jetzt von der musikalischen Ausrichtung her oder von dem, was du gemacht oder halt eben auch sein gelassen hast?
Nee. Gar nicht eigentlich. Wirklich nicht. Also ich, klar, wenn ich mir manche Songs anhöre, wie wir vorhin gesprochen haben, würde ich die heute anders machen, aber bereuen tue ich da nichts, weil ich denke, das ist... Oder doch, ich bereue, dass wir mit Tagtraum damals den Bangles-Song gecovert haben, weil der grausig schlecht war. Der war auf diesem Punk-Chart-Bass da drauf. Das war das Gruseligste, was wir je abgeliefert haben. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, aber... So wie jetzt alle Leute kennen, die den Podcast hören, ihr werdet den suchen und bestimmt anhören, aber oh fuck, der ist echt scheiße. Ja.
Speaking of scheiße oder halt eben auch nicht, je nachdem, wie man da gepolt ist, verfolgst du diese ganzen Deutschpunk-Reunions dieser Tage? Also Muff Potter sind wieder da, Slime sind ja natürlich schon länger da, ja. Diese ganzen Bands, die jetzt quasi aus der Versenkung wieder zurückkommen und so, ist das was dir gefällt oder denkst du, bist du da auch kritisch irgendwie?
Nee, kritisch nicht. Es hat alles seine Berechtigung. Und also ich finde, also Bands wie Slime und Muff Potter, also Muff Potter mag ich ja auch echt sehr, sehr gerne und gute Leute. Und ich freue mich, dass die wieder am Start sind. Und ich hoffe, dass eine neue Platte kommt. Ich weiß nicht, inwiefern die das planen, aber da hoffe ich eigentlich drauf, dass da was kommt. Ja. Und ich denke, alles hat seine Berechtigung. Also ich fand es auch total witzig. Ich hatte neulich, also was neulich, vor einem Dreivierteljahr irgendwo Dirk und Slime dann im Hotel getroffen, weil wir in der gleichen Stadt gespielt haben, frühs immer, zusammen noch gefrühstückt, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, aber witzig einfach.
Und du weißt wahrscheinlich, also du kannst dir wahrscheinlich gar nicht denken, ob ich jetzt auf eine Tagtraum-Reunion anspreche, ne?
Ja, da hatten wir ja öfter schon mal überlegt, aber wir sind da einfach, das geht nicht mehr, nee. Das, ich glaube.
Du hast, aber ihr habt schon mal, du hast doch eine Geburtstagsfeier im Stadtbahnhof gespielt und da genau. Habt ihr doch auch gezockt, oder?
Das war zu meinem 40. ganz genau, aber das war wirklich, also glaube ich, ein einmaliges Ding. Wir hatten zwar immer wieder überlegt, machen wir es nicht, aber ich glaube, wir kommen da einfach nicht mehr so zusammen. Also wenn, dann müsste das so passieren, dass wir proben, also nicht, dass wir planen, wir machen eine Reunion, sondern die Schritte müssten anders sein, dass wir erst sagen, wir lass uns treffen, wir proben und gucken. Und ob das Bock macht und ich glaube, weil wir hatten tatsächlich diesen Ansatz, dass wir sagen, wir machen mal eine Tour, eine Reunion-Tour ja. Und das ist dann einfach, das ist abgekackt, also das geht nicht. Wenn, dann muss da die Reihenfolge, die Zündung muss anders funktionieren. Es muss sozusagen auch sich aufbauen, dass man einfach sagt, wir haben Lust, das zu machen und da sehe ich gerade irgendwie bei allen Beteiligten nicht die nötige Energie und auch die Möglichkeiten, ja.
Ich habe jetzt gerade hier draußen vor meinem Fenster diverse Leute seufzen gehört, die jetzt das sich natürlich gewünscht hätten. Aber hey, es gibt ja glücklicherweise den Matze Rossi aus Solo, genau. Der ganz, ganz, ganz wunderbare Musik macht und eben auf dieser Antrax Records Tour auch dabei ist. Freust du dich auf die Tour?
Mega, das wird sehr, sehr schön, glaube ich. Echt, also schöne Locations und mit den anderen Bands. Also ich kenne ja, außer Nathan, kenne ich die anderen ja noch gar nicht. Und das wird für mich auch erstmal so ein Family Welcome und Hallo. Und ja, wird bestimmt schön.
Ja, großartig. Matze, bevor wir hier zum Grand Finale kommen von diesem Podcast hier, habe ich noch zwei Rubriken, die ich gerne abfrühstücken möchte, auch mit dir. Die eine ist eine Quickfire-Runde, in der ich dir jetzt einfach ein paar Wortbrocken hinschmeiße. Okay. Und du darfst dich entscheiden oder einen Satz zu Ende bringen. Damit fangen wir jetzt mal gerade erstmal an. Johnny Cash oder Johnny Thunders?
Johnny Cash.
Alles klar. Deutschpunk oder deutschsprachiger Punkrock?
Das
ist ja ein feiner Unterschied.
Ja, doch schon, aber da würde ich jetzt tatsächlich mal Deutschpunk sagen.
Alles klar. Whisky-Shot zum Frühstück oder Stützbier?
Whisky-Shot zum Frühstück, wie? Du kennst mich ja.
Ich kenne dich. Das Beste, was mir je passiert ist, ist?
Miriam und die Kinder.
Und auf meinem Grabstein soll irgendwann stehen?
Eine Textzeile aus meinem Stück, wenn ich mal sterben muss. Welche? Ja, müssen wir mal gucken.
Das finde ich schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Meine Lieblingsrubrik ist allerdings die beste Tour-Story aller Zeiten, beziehungsweise der peinlichste Moment auf Tour. Ich kann dir sagen, ich habe da jetzt schon mit ein paar Künstlern drüber gesprochen und einige lassen im doppelten Sinn die Hosen runter. Swain haben erzählt, dass sie auf Speed auf der Bühne die Hosen runtergelassen haben und gleichzeitig nicht mehr die Texte wussten, sodass der Sänger den Schlagzeuger nach den Textzeilen fragen musste, unter anderem. Nathan von Boston's Fire sagte, es gibt eigentlich nur peinliche Geschichten von ihm auf der Bühne, aber solche, die eher betroffen machen, wenn man sie dann erzählen würde. Wie ist es bei dir? Du bist ein weitgereister Musiker, du musst doch bestimmt eine Menge in petto haben.
Ja, es gibt auf jeden Fall total peinliche Momente, aber ich weiß, du spielst auf jeden Fall auf eine an, aber die muss noch ein bisschen warten, bis die das Licht der Öffentlichkeit erblickt, glaube ich.
Weil du...
Ja, genau, weil ich arbeite gerade an so ein bisschen so ein Buch so und schreibe da so Geschichten zusammen und das trifft sich eigentlich ganz gut. Und die ich glaube, die muss ich mir noch aufheben, weil sonst ist alles Kanonenfutter schon verschossen. Alles Futter, ja. Kanonenpulver. Und ja, genau, also eine Geschichte, die total wirklich mega peinlich ist, ist, als ich mit meiner Band, Backing Band, mal gespielt habe, 2006 war das. Da waren wir recht frisch als Band zusammen und wir haben so eine kleine Minitour gespielt und da war eben auch Anja am Klavier damals dabei und der Sven Peeks, mit dem ich schon seit Jahren die Songs schreibe. Und genau, wir hatten dann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall gab es irgendwie auf jeden Fall irgendwas wirklich Krasses wie so Bohneneintopf oder sowas zum Essen. Und wir, das war ein kleiner Club, so mit 80, 100 Leuten ungefähr. Und wir haben halt wirklich die ganze Zeit nur abgekoffert, alle miteinander. Und das war, allen wurde total schlecht. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr peinlich, weil man hat auch, wenn ich vorhin von einer gewissen Magie bei Konzerten gesprochen habe, konnte man da wirklich auch merken, dass es auch nach hinten losgehen, hinten raus und hinten losgehen kann.
Man hat also das Konzert geschmeckt auf der Zunge.
Ja, genau. Quasi, das war, also im Endeffekt, also am Ende war es mir wirklich sehr, sehr peinlich auch so und ja, grausig. Ja.
Ja, aber das ist auch eine gewisse Art, authentisch zu sein auf der Bühne. Ja. Das sind wir mal ganz wertfrei.
Ja, ich hoffe, jetzt kriege ich nicht Ärger mit meinen ganzen Bandkollegen, weil wir jetzt da sowas ausplaudern, aber ja. Egal.
Ich bin großer Fan. Abschließende Frage. Wann gibt es denn das erste MTV Cribs von der Burg? Wir wollen doch alle ein bisschen mehr wissen davon.
Ja, mal gucken. Aber nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall ein schönes Burg-Open-Air-Fest. Und da wollte ich eh nochmal mit euch sprechen. Aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Also nächstes Jahr im Sommer mal Ohren aufhalten. Da wird es auf jeden Fall eine Special-Geschichte geben, da bei uns auf der Burg.
Das ist außerhalb von Schweinfurt, wenn ich das richtig verstehe.
Ganz genau, das ist in Markt Steinach, so ein kleiner Ort bei Schweinfurt in Bergen. Also das ist richtig Bergen in Hügeln. Also das sind keine richtigen Berge, aber schon, kann man schon schön laufen und ist echt sehr, sehr geil da. Und da planen wir was Schickes und das bis nächstes Jahr kommen wir damit an den Start, ja.
Gibt es da denn auch neue Matze Rossi-Songs zu hören? Schreibst du schon gerade?
Ja, genau. Ich bin fast fertig mit der Songschreibephase und werde jetzt, also geplant ist im April aufzunehmen. Also April 2020 und dann im Sommer, Herbst, mal gucken, wann das neue Album dann rauskommt.
Da wäre doch die Endhits Records Tour ab Mitte Februar ein perfekter Sneak-Preview-Moment, um da schon mal neue Songs rauszuposaunen.
Ja, genau, die übe ich dann auch dann da, die Songs, und schaue, ob die auch wirklich dann tauglich sind fürs Album. Also das ist auch ein bisschen so mein Plan, dass ich da überall neue Songs spielen werde, um mal so zu gucken, was die Menschen da draußen davon so halten, was die sagen. Genau.
Liebe Gemeinde, ihr hört's, es gibt also noch mehr gute Gründe, zu Antics Records Tour 2020 zu gehen. Die geht am 14.02. in Berlin im Columbia-Theater los. Danach gibt's Münster Sputnik-Halle, Köln-Kantine, Frankfurt Batschkap, Hamburg Grünspan, Leipzig Conny Island, Nürnberg Hirsch, Wien-Szene, München Backstage, Zürich Papiersaal, Stuttgart Witzemann und am Ende in Saarbrücken in der Garage. Mit Matze Rossi zusammen auf Tour sind Nathan Gray mit Backing Band, Norbert Buchmacher und Swain. Alle auf Antics Records Fame. Euse wird wahrscheinlich auch mit dabei sein und zusehen, dass am Ende nicht der Bus brennt. wir werden mal schauen, ob das alles klappt. Ich werde euch wahrscheinlich in Köln angucken kommen, so ich irgend Zeit habe. Und euch alle möchte ich bitten, noch einmal abonniert diesen Antics Records Podcast auf Spotify, Apple, Deezer und Podigy. Seid also auch bei den nächsten Folgen dabei, wenn wir ein bisschen weiter beleuchten, was hier noch so geht. In der nächsten Folge gibt's die schon angesprochenen Swain, soweit ich weiß. Und da habe ich Noam von Swain ein bisschen auf den Zahn, auf den Partyzahn gefühlt. Der Mann wohnt ja mehr im Berghain als zu Hause, aber davon hören wir dann. Euch möchte ich bitten, hinterlasst uns gerne Feedback zu Matze Rossi, zu diesem Antics Podcast auf Antics Records Facebook und bei Instagram. Schreibt Kommentare oder schreibt doch mal einen Leserbrief in die Zeitung. Also so was richtig Angepisstes, was so Wutbürger machen. Das könnt ihr auch gerne tun. Ich bin der Ingo, ich mache eigentlich den Gesang bei den Donuts und hatte heute die große Ehre, meinen lieben alten Freund Matze Rossi hier am Mikro zu haben. Lieber Matze, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Gib mal den lieben Leuten mit dem Bohrer und dem Presslufthammer nebenan ein Getränk aus, bitte. dafür, dass sie sich dann doch zurückgehalten haben. Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag, liebe Leute. Und mein Cliffhanger für den heutigen Tag ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier auf diesen Knopf